Adoption wurde von der Regierung wie ein Produktionsprozess behandelt, wie eine Ware, die nach Europa oder in die USA exportiert wurde.
Kinder als Ware, so war das tausendfach während den Diktaturzeiten in Südkorea, vor allem in den 1970er und 80er Jahren. Das zeigen Nachforschungen, die jetzt auch von den einstigen Adoptivkindern angestrengt werden. Agenturen haben sie aus Südkorea nach zum Beispiel Dänemark, Schweden oder in die USA vermittelt, oft unter dem Deckmantel, dass es Waisen waren. Und als Gegenleistung sollte es politische Unterstützung gegen Nordkorea geben.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Dieses dunkle Kapitel von Südkoreas Geschichte arbeitet das Land gerade auf. Im nächsten Jahr gibt es den Abschlussbericht. Jetzt im August ein Zwischenfazit, was schmerzlich ausfallen dürfte. Ich bin André Zanto, hallo zur Weltzeit. Und viele Monate recherchiert hat unsere Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann mit Unterstützung von Kies Pack und Julia Weschenbach. Am Anfang stand die Frage, wie Südkorea nach dem Krieg ausgerechnet Kinder als Ware entdeckt hat.
Soldaten marschieren 1956 durch Seoul.
The infantry joins the parade past the president, who is running for a third term.
Geburtstagsparade für den damaligen Präsidenten Syn Man Lee.
The little republic's navy turns out.
Der Koreakrieg Nord gegen Süd von 1950 bis 1953 ist gerade erst vorbei.
All join in honoring President Syn Man Lee.
Und Lee führt das Land autoritär. Ein Nationalist.
Syn
Man Lee, der erste Präsident nach dem Krieg, hatte eine Art Ein-Volk-Eine-Nation-Regel eingeführt. Die war rassistisch begründet.
Und das bedeutet, für Kinder aus gemischten Beziehungen, die während des Krieges entstanden sind, mit den Verbündeten, also Mutter Koreanerin, Vater US-Soldat, ist kein Platz in der Gesellschaft, sagt Pastor Kim Do-yun. Sie werden deshalb zur Auslandsadoption freigegeben. Der Geistliche ist Präsident von Korut, eine Anlaufstelle für die schätzungsweise 200.000 koreanischen Kinder, die in den vergangenen gut 60 Jahren aus dem Ausland adoptiert wurden und sich auf die Suche nach ihren Wurzeln machen. In den 1970ern regiert Ex-General Park Chung-hee. Unter ihm wird aus dem Agrarstaat eine Exportnation. Der wirtschaftliche Aufstieg bedeutet aber keine gesellschaftliche Öffnung oder Abkehr von der nationalistischen Ideologie. In dieser Zeit kommt Peter Möller in Südkorea zur Welt. Kurz nach der Geburt wird er über eine internationale Agentur nach Dänemark vermittelt. Der heute 50-Jährige wächst behütet auf, mit zwei Geschwistern, einem leiblichen und einem weiteren Adoptivkind. Er studiert, wird Anwalt, heiratet, wird selbst Vater von zwei Kindern, lässt sich scheiden. Seine Adoptiveltern und Peter glauben, er sei als Waise zur Welt gekommen. Als ihn seine Tochter ermutigt, nach seinen Wurzeln zu suchen, macht er sich auf den Weg nach Südkorea. Peters erster Weg führt zur Adoptionsagentur. Dort bittet er um die Herausgabe seiner Dokumente und stutzt. Viele Stellen sind geschwärzt. Und dennoch ist die wichtigste Erkenntnis, er ist wahrscheinlich kein Waisenkind gewesen.
Plötzlich sah ich die Beschreibung meiner Mutter, dass sie sehr jung war, als Hausangestellte in Seoul gearbeitet hat, schwanger war und in den Süden fahren wollte, um ein Kind zu gebären. Aber auf der Zugfahrt setzten die Wehen ein und sie wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Und das war in der koreanischen Stadt Nansan, südlich von Seoul.
Peter folgt ihrer Spur, fährt mit dem Zug nach Nansan, spricht alte Menschen an, die sich erinnern könnten, und erfährt, dass es damals, 1974, zwei Geburtskliniken gab. Weiter kommt er dort nicht.
Immer zu denken, man sei ein Waisenkind und dann herauszufinden, dass man es doch nicht ist, das wirft die Frage auf, was ist die wirkliche Geschichte?
What is then the real story?
Die ganze bisherige Identität werde plötzlich in Frage gestellt. Bei seiner Spurensuche fragt Peter auch beim damaligen Waisenhaus nach. Doch das hat alle Dokumente bereits an die Vermittlungsagentur abgegeben. Die habe sie aktiv eingesammelt. Bis heute hat der Däne mit koreanischen Wurzeln seine leibliche Mutter nicht gefunden, auch nicht aktiv weitergesucht. Er weiß nicht, was aus ihr damals geworden ist, ob sie noch lebt, ja vielleicht auch nach ihm gesucht hat. Erstaunlich, das interessiert den Anwalt auch nicht besonders.
For me personally, it's nothing to do with.
Mir geht es nicht darum, meine biologische Familie zu finden.
All this is about the right to have all my background information.
Es geht um das Recht, alle Informationen über meine Herkunft zu erhalten. Es ist ein Menschenrecht, seine wahre Herkunft zu kennen.
Und für dieses Recht kämpft Peter Seite an Seite mit Bun Jung Han, die Mitte der 1970er Jahre über eine südkoreanische Agentur nach Dänemark zur Adoption freigegeben wurde. Bun Jung hat früher in der Halbleiterindustrie gearbeitet. Jetzt widmet sie sich nur noch der Aufarbeitung der Auslandsverschickungen und ist inzwischen mit Peter verheiratet. Details über ihre Herkunft kenne sie nur aus 2-3 Papieren. Laut diesen hat sie ein Beamter kurz nach der Geburt ins Waisenhaus gebracht.
Für ein Waisenkind muss es allerdings einen Polizeibericht geben. Wenn es den nicht gibt, dann müssen es die Eltern abgegeben haben. Aber auch dazu muss eine Einverständniserklärung vorliegen. In meinen Dokumenten findet sich weder das eine noch das andere.
I don't have any of that in my file.
Bun Jung und Peter gründen 2022 die Danish Korean Rights Group, die sich für eine komplette Aufklärung der Adoptionsumstände einsetzt. Beide haben schon viel bewegt. Peter allein schätzt, dass er 1400 Fälle gelesen hat. Er ist ein echtes Trüffelschwein, sucht akribisch danach, wie die beiden für Dänemark zuständigen koreanischen Vermittlungsagenturen mit der dänischen Regierung kooperierten, welche Versäumnisse, Gefallen und politische Implikationen das Ganze hatte. So fällt Ihnen zum Beispiel auf.
The same adoption background story.
Von 1973 bis 1983 haben alle Adoptionspapiere dieselbe Hintergrundgeschichte.
Der ARD in Tokio liegen mehrere solcher Dokumente vor. In den Infopapieren verschiedener Babys heißt es tatsächlich wortgleich, Zitat:
Es ist ein liebes, süßes, hübsches Neugeborenes, das Gesicht ist niedlich, der Teint mittleres hellbraun, das Haar schwarz und die mandelförmigen Augen sind lebendig.
Herkunftsort ist in den vorliegenden Dokumenten immer die Hafenstadt Pusan. Zwei tragen sogar denselben Datumsstempel. Der Tenor: Die Kinder seien auf der Straße gefunden worden, kämen aus sehr armen Verhältnissen und müssten sozusagen gerettet werden. Verlorene, gestrandete Seelen, wie auch Dokumentationen aus Südkorea in dieser Zeit nahelegen. Die Hafenstadt zieht viele Menschen an, die sonst nirgendwo hin können, heißt es. Bilder zeigen Menschen, die auf der Straße mit einer Aluschale vor sich sitzen und um Almosen betteln. Die Adoption sei für die kleinen Kinder im Elend die Rettung.
Die Vermittlungsagenturen haben bestätigt, dass die Dokumente gefälscht waren. Und ich zitiere, das alles wurde nur für das Adoptionsverfahren getan.
In einem solchen Schreiben heißt es zum Beispiel, Zitat:
Zunächst einmal wollen wir uns für die Fehler in Ihren englischen Adoptionspapieren entschuldigen.
Dann werden Hintergrundinformationen über die Eltern geliefert, die nahelegen, dass das Kind unehelich geboren und deshalb zur Adoption freigegeben wurde. Detaillierte Informationen zu Vater und Mutter sind jedoch laut Erklärung aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte geschwärzt.
Wir glauben, dass diese gefälschten Dokumente, die bisher die einzigen offiziellen sind, etwa 10% der vollständigen Informationen über uns ausmachen.
Aber was versuchen die koreanischen Agenturen, die Kinder nach Dänemark und in andere Länder vermittelten, zu verbergen? Eine der beiden ist inzwischen geschlossen, die andere namens Holt noch immer aktiv.
Children orphaned, abandoned, desperately in need of help.
Eine Interviewanfrage lehnt sie jedoch ab.
They knew these children needed and deserved one thing, a family.
Ins Leben gerufen vom christlichen US-amerikanischen Ehepaar Holt, brachte sie tausende Kinder von Südkorea in die USA. Das Ehepaar selbst adoptierte 8 koreanische Kinder. Und Südkorea war dankbar dafür, dass die Organisation Kinder aus binationalen Verbindungen außer Landes brachte und den sonst stigmatisierten alleinerziehenden Müttern die Last von den Schultern nahm.
Frau Holt aus den Vereinigten Staaten, die Mutter der Waisenkinder, erhielt eine Anerkennungsurkunde von unserer Regierung. Holt und ihre Organisation haben sich den gemischtrassigen Kriegskindern verschrieben. Sie ist bestrebt, jedes dieser verlassenen Leben so glücklich wie möglich zu machen, indem sie Adoptiveltern für sie findet.
Helen Noh ist Professorin für soziale Arbeit und eine der wichtigsten Forscherinnen Südkoreas zu Adoptionen. Anfang der 1980er Jahre arbeitet sie kurze Zeit für Holt. Sie habe lediglich Informationen über den Gesundheitszustand der Kinder erhalten und sollte dann die entsprechende Familie auswählen. Kritische Fragen habe sich damals niemand gestellt.
Ich habe einfach vorausgesetzt, dass diese Kinder adoptiert werden mussten und ein Zuhause brauchten. Und wenn das Kind dann adoptiert war, habe ich danach Fotos erhalten, auf denen die Kinder glücklich aussahen.
Niemals habe sie geglaubt, nicht im Interesse des Kindeswohls zu handeln.
Es bricht mir wirklich das Herz.
Dass es anders war, dass mindestens ein Teil der Adoptivkinder Eltern oder zumindest eine Mutter hatten.
There was a strong prejudice against unmarried mothers. Even now we have strong prejudice toward unmarried mothers.
Es gab und gibt große Vorurteile gegen unverheiratete Mütter. Und ich denke auch, für manche der Frauen war Adoption die beste Lösung.
In Adoption. But, you know, I found from my research.
Aber in meinen Studien habe ich später auch herausgefunden, dass viele Frauen ihr Kind gern behalten hätten, wenn ihre Familien oder die Regierung sie finanziell unterstützt hätten.
Doch das sei eben gar nicht im Interesse der Regierung gewesen, sagt die Wissenschaftlerin.
There was this kind of, I think, social.
Die Haltung zu Auslandsadoptionen war damals einfach. Wenn du ein Problem hast, dann gehst du zu einer Vermittlungsagentur. Die schickt dein Kind ins Ausland, damit es eine großartige Zukunft in den USA oder in Europa haben kann.
Pastor Kim, der in Seoul die Anlaufstelle für koreanische Adoptivkinder betreibt und an der Universität in Birmingham seine Doktorarbeit über die Adoptionspolitik seiner Heimat geschrieben hat, spricht von einem System.
Adoption wurde von der Regierung wie ein Produktionsprozess behandelt, wie eine Ware, die nach Europa oder in die USA exportiert wurde. Dahinter steckte eine ganze Industrie. Alles basierte auf einem Quotensystem. Gemeinsam mit den 4 Adoptionsagenturen wurde genau festgelegt, wie viele Kinder pro Jahr für Auslandsadoptionen vermittelt werden können.
Dass viele zu Waisen gemacht wurden, obwohl sie keine waren, sollte nicht nur Adoptiveltern das Gewissen erleichtern. In den USA seien Auslandsadoptionen eine Zeit lang nur möglich gewesen, wenn das Kind keine leiblichen Eltern mehr hatte. Der Theologe wirft nochmal einen Blick zurück. Die ersten Babys aus Südkorea werden über die Agentur Holt ab 1955 in die USA geschickt. Es folgen Schweden, Norwegen, Dänemark, Belgien, die Niederlande, Frankreich, Schweiz und Deutschland. Aus diplomatischen Gründen stoppt das Land jedoch in den 1970er Jahren kurz die Adoptionen.
Peninsula Korea is competing North Korea and South Korea.
Auf der koreanischen Halbinsel stehen Nord- und Südkorea damals in Konkurrenz zueinander.
And it was criticized by North Korea.
Als der Süden Auslandsadoptionen zulässt, kritisiert der Norden: Südkorea ist ein Land, das Babys verkauft und Kinder, die in Europa oder Amerika ankommen, werden oft missbraucht oder misshandelt.
Sexually abused or racially abused.
Das ließ der Norden in der ganzen Welt verbreiten.
South Korea is a bad country and campaigning world around.
Keine gute Werbung für Südkorea und politisch ein Problem, erklärt der Pastor.
And then Korea need actually the diplomatic level to compete with North Korea to win they want.
Tatsächlich braucht Südkorea auch die diplomatische Ebene. Nach dem Koreakrieg ging es auf der jährlichen UNO-Generalversammlung auch oft um Korea. Und wenn es um Resolutionen ging, hat der Norden oft gegen den Süden gewonnen.
Der Deal mit dem Ausland sei deshalb gewesen:
If we send you children, you have to support us in UN debate.
Wenn wir euch Kinder schicken, müsst ihr uns bei den Vereinten Nationen unterstützen. Und dann wurden Kinder weggeschickt, nicht zum Wohle des Kindes. Kinder wurden weggeschickt, um diplomatische Macht auszuüben. Das heißt, Kinder waren das Mittel zum Zweck für die Sicherheit Südkoreas.
Children was used as a means of the security of South Korea.
Sie hätten auch herhalten müssen, als die USA ihre Truppen aus Südkorea abziehen wollten. Der Süden habe dann gedroht, keine Kinder mehr zu schicken. Peter Möller, der als Baby aus Dänemark adoptiert wurde, bestätigt die politischen Interessen. Mit Hilfe des Informationsfreiheitsgesetzes hat er inzwischen Einblick in die gesamte Korrespondenz zwischen Dänemark und Südkorea über die Adoptionen erhalten.
The former presidential advisor.
Der ehemalige koreanische Präsidentenberater besuchte damals Dänemark. Das Ziel, Dänemark und andere skandinavische Länder sollen den Süden bei einer UN-Resolution gegen Nordkorea unterstützen. Sie verhandelten das und die dänische Regierung sagte zu, meinte aber, wir hätten da noch eine andere Frage, aber lassen Sie uns darüber morgen beim Mittagessen sprechen.
But let's talk about this tomorrow over lunch. And there is actually a memo from this lunch meeting.
Und dazu gibt es ein Memo. Darin sagen die Dänen zum Südkoreaner, wir haben sie unterstützt, jetzt unterstützen sie auch uns.
Adoptionen sollen so einfach wie möglich über die Bühne gehen. Südkorea sagt Hilfe zu, sogar über die Adoptionsquoten hinaus. Dass Südkoreas Vorgehen aus dieser Zeit so lückenlos dokumentiert ist, eine gewisse Ironie der Geschichte, wie es Peter Möller formuliert.
One thing is that is good with dictators, that they write everything down.
Eine gute Sache an Diktatoren, dass sie alles sehr, sehr detailliert aufschreiben. Vielleicht liegt es an der Paranoia im System, dass jede Bewegung tatsächlich zu Papier gebracht wird. Wurde ein Dokument gelesen, wird es am Ende abgestempelt.
Everyone stamps when they've read it.
Der Kinderexport war für die Länder attraktiv, sagt die koreanische Wissenschaftlerin Helen No, und er florierte.
If you really analyze the numbers for like 5 years in 1980s.
Wenn man sich 5 Jahre in den 80er Jahren anschaut, dann wurde mehr als jedes 10. Neugeborene ins Ausland geschickt.
More than 1 out of 10 children born were sent overseas.
Und das seien nur die offiziellen Zahlen. Mit den Kindern wurde ein gigantisches Geschäft gemacht, sagt Adoptivkind Peter Möller von der Danish-Korean Rights Group.
So what we know from the big years in the 1980s.
Wie wir also aus den großen Jahren der 1980er wissen, kostete ein koreanisches Kind 12.000 US-Dollar.
Enormous amount of money, more than a yearly salary in.
Eine enorme Summe, mehr als ein Jahresgehalt damals in Korea. Und 7.000 von den 12.000 waren reiner Gewinn. Wir haben auch gesehen, dass Adoptionsagenturen aus Dänemark und anderen Ländern Spenden geschickt haben.
Doch obwohl eine Spende ein Geschenk ist, forderten die Dänen dafür im Gegenzug Kinder, sagt Möller. Dass es in dem ganzen länderübergreifenden Adoptionsverfahren massive Rechtsverstöße gegeben hat, muss im Januar 2024 auch die dänische Regierung einräumen. Losgetreten hat sie die Danish Korean Rights Group.
Wir haben gennemgået over 1000 sager nu.
Wir sind über 1000 südkoreanische Fälle durchgegangen und in allen sind Fehler. Das geht los bei fehlendem Einverständnis der biologischen Eltern, Fälschung von Dokumenten, Entführungen, tote Kinder, deren Identität mit der lebendiger getauscht wurden.
Erklärt Thomas Lerche von der dänischen NGO in Kopenhagen. Insgesamt haben dänische Familien zwischen 1970 und 1989 mehr als 7.000 Kinder aus Südkorea adoptiert. Südkoreanische Organisationen hätten intensiv in Kranken- und Waisenhäusern nach Neugeborenen und Kleinkindern gesucht. Alleinerziehende wurden unter Druck gesetzt, heißt es in dem Bericht der dänischen Beschwerdekommission. Camilla Fabricius, sozialpolitische Sprecherin der sozialdemokratischen Regierungspartei.
Natürlich ist es unsere Verantwortung, dass Regeln eingehalten werden. Darin besteht kein Zweifel. Wir nehmen das sehr ernst. Es ist keine Kleinigkeit, dass man diese Regeln gebrochen hat, nicht dokumentiert hat und dass man die Informationen über diesen Regelbruch zurückgehalten hat. Jetzt haben wir historisch ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn wir in Zukunft internationale Adoptionen haben wollen, brauchen wir sehr strenge Anforderungen.
Dänemark habe, gemessen an der Gesamtbevölkerung, weltweit den höchsten Anteil koreanischer Adoptivkinder gehabt, sagt Bunyung Han, die mit Peter Möller für deren Rechte kämpft. Sie erklärt das mit dem Verständnis eines Wohlfahrtsstaates und der Fürsorgepflicht gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern.
Der Staat übernimmt die Garantie für eine Familie. Wenn Sie also nicht in der Lage sind, selbst eine Familie zu gründen, dann wird der Staat aktiv dazu beitragen, dass Sie ein Kind bekommen, damit Sie eine Familie werden können. Ich meine, Das ist eine ganz andere Art, den Wohlfahrtsstaat zu betrachten. Aber ich denke, das ist der Grund, warum Dänemark, Norwegen und Schweden in diesem Bereich so dominant sind, sowohl zahlenmäßig als auch relativ gesehen.
Und künstliche Befruchtung existierte damals noch nicht. Zumal der Kinderimport einfach und verhältnismäßig günstig war. Inzwischen ist er allerdings eingestellt. Seit Januar dieses Jahres lässt Dänemark keine Auslandsadoptionen mehr zu. Norwegen folgte dem Beispiel. Von koreanischer Seite untersucht die unabhängige Wahrheits- und Versöhnungskommission Verbrechen der Militärdiktatur, die erst 1987 endete. Seit 2022 widmet sie sich dabei auch exemplarisch 367 Adoptionen. Knapp ein Zehntel dieser Kinder seien als Waisen deklariert worden, obwohl sie Eltern hatten, sagt Ermittler Lee Sang-hoon. Lee ist die Ruhe selbst. Während er spricht, verzieht er kaum das Gesicht, guckt meist gerade nach vorn, wirkt sehr konzentriert.
Bis heute haben wir viele Probleme bei den Auslandsvermittlungen entdeckt. Zum Beispiel wurden Dokumente gefälscht, um sie zu Waisen zu machen. Kinder wurden auch gekidnappt.
Um Licht in dieses dunkle Kapitel zu bringen, bitten die Ermittler die Vermittlungsagenturen um sämtliche Akten. Lee glaubt jedoch nicht, dass sie wirklich alle herausgegeben haben. Gezwungen werden konnten sie bisher nicht. Zu groß dürfte die Sorge sein, weiteren Aufschluss über mögliche Verbrechen an den Kindern zu entdecken.
Wir haben alles durchsucht, aber ich bin sicher, sie haben uns sehr viel vorenthalten.
Dass Südkorea jahrzehntelang Kinder im wahrsten Sinne verkauft hat, führt Lee auf ein Desinteresse des Staates an seinen eigenen Bürgern zurück. Er habe Alleinerziehende, die Hilfe benötigt hätten, allein gelassen und die Kinder loswerden wollen. Aus Ideologie, Gier und Machtgründen.
Das waren schwere Menschenrechtsverletzungen und das gegenüber Kindern, die sich nicht selbst wehren können.
Der staatliche Ermittler gibt einen Ausblick, was am Ende der Ermittlungen im Mai 2025 stehen könnte.
Für die Kommission geht es darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen und für Versöhnung mit der Vergangenheit zu sorgen. Wir können die Beteiligten auffordern, sich bei den Opfern zu entschuldigen und aufzeigen, was vorbeugend getan werden muss, um so etwas künftig zu vermeiden.
Möglicherweise stellt Südkorea, das weltweit die geringste Geburtenrate und eine schnell alternde Bevölkerung hat, die Auslandsadoptionen ganz ein. Zuletzt lag es weltweit noch an fünfter Stelle, wobei Auslandsadoptionen überall deutlich zurückgegangen sind. Insgesamt waren es 2022 offiziell weltweit nur noch 1.500 Kinder, davon 142 aus Südkorea, die zur Adoption ins Ausland gegeben wurden. Die Arbeit der koreanischen Kommission wird von allen Seiten gelobt, auch wenn sie für die Opfer am Ende nur begrenzte Möglichkeiten hat. Juristisch zur Rechenschaft ziehen kann sie niemanden. Das müssen Opfer oder Eltern tun. So wie es Han Tae-soon und ihre Familie vorhaben. Sie hatten ein Kind mit schönen Mandelaugen. Besuch bei der 73-Jährigen und ihrem Ehemann in einem vornehmen Hochhausblock in der Satellitenstadt Anyang, rund 20 Kilometer südlich von Seoul. Während sie sich direkt in die offene Küche setzt, nimmt Ehemann Shin Joon-ho zunächst auf dem weit entfernten Sofa Platz. Kerzengerade wie ein Erdmännchen verfolgt er das Gespräch und freut sich dann sichtlich, doch mitzureden. Blick zurück ins Jahr 1975. Mutter Han Tae-soon hat einen Friseursalon. Ihr Ehemann arbeitet als Busfahrer. Shin Kyung-ha ist gerade 6 Jahre alt, spielt auf der Straße und will danach zu Verwandten. Dort kommt sie nie an. Die 73-Jährige holt ein Foto von damals.
Das sind die Sachen, die sie trug, als sie das Haus verließ. Es wurde in dem Park aufgenommen, gleich nachdem wir sie verloren haben. Sie wusste nicht, was vor sich geht. Sie ist glücklich, weil sie ihr eine Puppe gegeben haben.
Das inzwischen vergilbte Bild hat vermutlich die Entführerin aufgenommen. Es sind unruhige Zeiten damals in Südkorea. Protestieren Studierende gegen die Militärdiktatur und das Kriegsrecht. Der als Gwangju-Aufstand bekannte Protest gilt als Beginn der Demokratiebewegung, auch wenn er blutig niedergeschlagen wird. Für Han Tae-soon sind es Jahre des Kummers. Sie sucht immer noch nach der verlorenen Tochter. Jahrelang.
In den 90er Jahren sind wir zu verschiedenen Fernsehstationen gegangen, um sie zu finden. Eines Tages, irgendwann im Sommer, landeten wir so auch beim öffentlich-rechtlichen Sender KBS. Im Juli, nachdem die Sendung ausgestrahlt wurde, kontaktierte ein Mann den TV-Sender.
Und berichtet ihr von einer jungen Frau, auf die die Beschreibung passt. Sie fährt dorthin. Haare und Nase sind wie die vom Ehemann. Die Haut wie die Han Tae-soons. Die macht dann aber zur Sicherheit noch einen Test. Um den zu zeigen, steht die 73-Jährige jetzt von ihrem Stuhl auf, zeigt auf ihre Leiste und lacht.
Meine Tochter hatte, seit sie 3 Jahre alt war, hier eine Brandnarbe. Und ich habe sie gebeten, mir die zu zeigen. Und sie hatte dort wirklich viele Haare, genau wie mein Mann. Und weil Töchter ihren Vätern ähneln, dachte ich, das passt.
Sie ist überglücklich und nimmt sie mit nach Hause. Die junge Frau, selbst ein Waisenkind aus ärmlichen Verhältnissen, sieht ihre Chance auf ein besseres Leben gekommen und gibt sich kurzerhand als Tochter aus. Sie hat damals einen einfachen Job, war angezogen wie eine Obdachlose, erzählt Han Tae-soon.
Ich ging mit ihr in ein Kaufhaus und kaufte Kleider und Schuhe, kleidete sie ein. Dann fuhren wir nach Hause, was jetzt auch ihr Zuhause werden sollte. Doch als wir die Tür öffneten, sagte mein Mann, das ist nicht unsere Tochter.
Dennoch duldet er sie aus Liebe zu seiner Frau 3 Jahre unter seinem Dach, bis ein DNA-Test die Wahrheit ans Licht bringt. Groll hegen die Eltern nicht gegen die falsche Tochter. Mehr als 40 Jahre sucht die Familie, zu der auch 2 weitere Kinder gehören, nach der Tochter und Schwester.
Bis 2019 habe ich immer nach ihr Ausschau gehalten. Dann, am 4. Oktober 2019, morgens um 10 Uhr, klingelte das Telefon.
Es habe einen DNA-Treffer gegeben, sagt der Anrufer aus den USA, wo die Tochter leben soll. Doch Han Tae-soon ist misstrauisch.
Am 4. Oktober 2019 haben wir telefoniert und am 18. kam sie her.
Die Eltern blättern in einem Fotobuch, zeigen Mutter und Tochter bei der Kimchi-Zubereitung, beim Essen, lachend, fröhlich. Doch so unbeschwert ist das Zusammentreffen nicht.
Wir haben uns mit Hilfe einer App unterhalten. Sie lebte zuerst in Minnesota und ist jetzt nach Kalifornien gezogen. Ich fühle mich weit weg von ihr, aber gleichzeitig nah. Das liegt daran, dass wir so lange voneinander getrennt waren. Unsere Kulturen sind sehr verschieden.
Was jedoch am schwersten ist, die Tochter glaubt, die Eltern hätten sie damals mit 6 Jahren verkauft. Vater Shin Jong-ho steht der Schmerz darüber noch ins Gesicht geschrieben.
Unser Land hat sie verkauft.
Nicht wir. Um das zu beweisen, zieht das Ehepaar gegen den Staat vor Gericht. Es geht nicht ums Geld, sondern ein Schuldeingeständnis, eine Entschuldigung. Auch die dänischen Adoptivkinder Bun Jung Han und Peter Möller hoffen auf Wahrheit, Versöhnung und Transparenz. Die beiden bringen mit ihrer Nichtregierungsorganisation immer neue Gräueltaten ans Licht. Für Südkorea wird es nächstes Jahr vermutlich nicht leicht werden, der ganzen Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Gleichzeitig sollte es stolz sein, dass es sich so ernsthaft mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzt.
Katrin Erdmann war das, über die Aufarbeitung der Adoptionen aus Südkorea während den Diktaturzeiten. Und mehr Recherchen von ihr, zum Beispiel über Japans Hostclubs, wo es um hübsche Männer und verschuldete Frauen geht, findet ihr in unserem Podcast-Feed der Weltzeit. Ich bin André Zanto, hört gern wieder rein. Bis bald.